Liebe Hörerinnen und liebe Hörer von Herzlichem, wir begrüßen Sie heute recht herzlich zu unserer Januar-Sendung. Ein neues Jahr hat begonnen und wir wünschen Ihnen natürlich alles, alles Gute, viel Glück und Gesundheit für das neue Jahr und dass Sie hier auch immer fleißig Herzliches hören und vielleicht auch mal einige Anregungen haben, wie wir unsere Sendung noch gestalten können. Also seien Sie recht herzlich willkommen von
Bernd Sternal
und Constanze Holtorf. Zuerst wollen wir mit ein bisschen ernsten Thema beginnen, und zwar es geht um den Zweiten Weltkrieg, denn da gab es eine sehr große Schlacht und du hast da richtig viel recherchiert dazu.
Ja, es ist fast vergessen, die Luftschlacht von Oschersleben, Egelnermulde am 7. Juli 1944. Die Geschichtsschreiber streiten sich ein bisschen darüber, aber nach meinen Recherchen ist es wohl die größte Luftschlacht des Zweiten Weltkrieges gewesen. Sie ist in Vergessenheit geraten, wahrscheinlich deswegen, weil es wenig Tote bei der einheimischen Bevölkerung gegeben hat. Im Gegensatz zu anderen Kriegsereignissen hier in der Region, Bombardierung Halberstadt beispielsweise oder Leipzig, das hat man noch in Erinnerung. Aber diese Luftschlacht, die ist regelrecht in Vergessenheit geraten, obwohl sie wirklich gewaltige Ausmaße angenommen hatte. Man muss ja mal davon ausgehen, an diesem frühen Morgen des 7. Juli 1944 starteten aus England 1129 Bomber. Schwere fliegende Festungen, die von 756 Langstreckenbegleitjägern unterstützt wurden. Sind also runde 1800 schwere Flugzeuge gewesen, die unterwegs waren nach Mitteldeutschland.
Und die wollten ja vor allen Dingen die Industrie im mitteldeutschen Raum treffen.
Also Böen, Merseburg, Lützgendorf, Leipzig, Halle, Taucher, Aschersleben, Bernburg, auch Nordhausen und so weiter, die Industrieanlagen, Flugplätze, alles was halt irgendwo militärisch relevant war, bombardieren. Ja, und das haben sie ja auch gemacht. Sie sind also am frühen Morgen von England kommend über die Nordsee, über unsere Region hinweggeflogen. Und die schwerste Bombardierung, insbesondere was halt Menschenleben betroffen hat, war der Bahnhof von Leipzig, wo ja denn mehr oder weniger der Hauptbahnhof eingestürzt ist und über 470 Menschen dabei ihr Leben ließ. Und nachdem sie ihre tödliche Last abgeworfen hatten und auf dem Rückflug waren, wurden sie halt hier in der Egelnermulde angegriffen.
Und es gibt ja auch noch Zeitzeugen, die dieses noch miterlebt haben.
Gab es zumindest. Mhm. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch gibt. Es gab einige, zu denen ich auch noch Kontakt hatte. Mhm. Ich habe ja so ein kleines Büchlein darüber jetzt geschrieben. Im Anflug auf Planquadrat Julius Caesar. Das war also unser Luftsektor hier. Die Flugzeugabstürze in dieser Zeit. Und im Rahmen dieser Recherchen, wie gesagt, habe ich dort einige Zeitzeugen noch kennengelernt. Insbesondere ein Herr aus Heteborn, glaube ich, oder sowas, hat sich da intensiv mit auseinandergesetzt, ist aber mittlerweile auch schon forscht. Ja, es ist, wie gesagt, weitgehend in Vergessenheit geraten, weil, zumindest ist nicht bekannt, niemand dabei ums Leben kam. Aber es sind halt sehr viele dieser Bomber abgeschossen worden. Und es ist auch nicht bekannt, wie viele US-amerikanische Soldaten dabei wirklich ums Leben kamen. Genau wie man sich am Ende über die Zahl streitet. Die Bomber wurden dann ja bis hin zum Rhein und bis hin zur Nordsee verfolgt von den deutschen Kampfverbänden. Und man sagt, dass bis 40% der gesamten amerikanischen Luftflotte an diesem Tag zerstört wurde. Aber exakte Zahlen darüber gibt es nicht. Das, was an Zahlen vorliegt, würde diesen Rahmen sprengen. Das habe ich alles in dem Buch dargelegt. Es sind halt durch die deutschen Yachtflieger dann zahlreiche Bomben abgeschossen worden. Auch da gibt es viele Spekulationen drüber, dass man erste Raketen und dergleichen eingesetzt hat. Auch da, sage ich mal, sind es wirklich zahlreiche Spekulationen nur. Aber die Ersatzteile dieser teilweise in der Luft explodierenden Flugzeuge, die lagen halt ja überall rum und teilweise auch ganze Flugzeuge. Und so ist es auch halt passiert, dass nach der Wende noch ein komplettes Flugzeug wieder ausgegraben wurde, was man dort bei Kroppenstedt-Egeln einfach nur verbuddelt hatte. Zu DDR-Zeiten durfte und hat man sich da nicht weiter dafür interessiert. Und dann ist das irgendwie wieder hochgekommen und in Zusammenhang mit dem amerikanischen Militär, die bis heute ja noch nach den Leuten suchen, die vermisst werden. Ist denn dieses gesamte Flugzeug gefunden worden und eindeutig auch identifiziert worden? Man hat sogar eine Fliegeruhr gefunden, die dann zur Abschlusszeit stehen geblieben ist. Ja, wie gesagt, es war wirklich wahrscheinlich die größte Luftschlacht des gesamten Zweiten Weltkriegs. Ja. Und die Amerikaner waren sich in diesem Moment damals schon so sicher, dass die deutsche Luftabwehr und auch die deutschen Yachtflieger so geschwächt waren, dass ihnen keiner mehr was anhaben könnte. Und sie haben halt eine sehr, sehr schwere Niederlage hinnehmen müssen. Was ganz einfach dadurch bedingt war, dass die Begleitjäger nicht mit bis in den deutschen Raum kommen konnten. Es war damals ein Problem, die hatten nicht genug Sprit. Ja, die mussten vorher abdrehen und haben dann die Bomber auf den Rückflug am Rhein wieder in Empfang genommen und haben dann dort die deutschen Geschwader abgedrängt. Und man hat dann halt eine ganz, ganz neue Strategie im Krieg finden müssen, die da lautete bei den Alliierten. Sie haben sich Zusatztanks mitgenommen mit Sprit, sie weiter fliegen konnten oder länger fliegen konnten.
So verfolgt einen doch immer wieder die Geschichte. Man wird daran erinnert, was alles so geschehen ist in seiner Heimat. Ja, manchmal. Irgendwann gerät alles in Vergessenheit.
Mal darüber reden wollten, weil, wie gesagt, es kaum noch jemand weiß.
Ja,
weil es so weit in Vergessenheit geraten ist. Und die darüber reden, die waren dann irgendwo angeblich anscheinend nicht dabei. Gut, man muss auch sagen,
das ist auch
wahrscheinlich
Selbstschutz,
dass man das versucht hat zu verdrängen.
Ja. Ja.
Denn wenn ich heutzutage manchmal höre, weswegen manche Leute Depressionen bekommen oder sowas, also dann müsste man ja annehmen, dass damals unsere Elterngeneration das alle gehabt hätten. Ist ja keiner gewesen, der keine nahen Angehörigen verloren hat.
Ja. Machen wir erstmal wieder ein bisschen Musik und dann
kommen wir gleich nochmal auf Technikgeschichte zurück. Und zwar auf Raketenversuche. Hatten wir in der letzten Sendung schon mal kurz
zurück. Nun redet oder besser gesagt singt für Sie Natalie Cole. Die bekannte Künstlerin war die Tochter des Jazzsängers Nat King Cole und sie verstarb am letzten Tag vergangenen Jahres, nämlich am 31. Dezember 2015 an Herzversagen. Hören Sie Tell Me More About It. Ja, wir haben soeben etwas über den Zweiten Weltkrieg erfahren. Da ging es um Flieger und solche Sachen. Und hier geht es auch um Raketentechnik.
Da hatten wir ja schon in einer der letzten Sendungen drüber geredet, dass der Standort war, wo die ersten Raketenversuche überhaupt stattgefunden haben. Und daran waren zwei Persönlichkeiten beteiligt. Zum einen Vallée und dann der Besitzer der Pulvermühle in Silberhütte, Meyer Hellige. Und nach meinen Recherchen, wie gesagt, hatte zwar Vallée die Idee dazu, aber Meyer Hellige hat da einiges zu beigetragen. Also können sich wohl diese Lorbeeren beide, sag ich mal, in der Brust heften, die ersten Raketenversuche auf Schienen weltweit durchgeführt zu haben. Das waren Pioniere damals, die eigentlich auch die weiteren Raketenpioniere das Bestreben hat, Raumfahrttechnologie zu entwickeln und in keiner Weise irgendwo militärische Dinge zu entwickeln.
Sondern mehr zur Forschung.
Dieser Druck und dieser Zwang kam eigentlich erst ab 1933, ab der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten, dass diese Raketenforscher und Raketenpioniere gezwungen wurden, in militärische Richtung zu arbeiten.
Und wann fand dieser Versuch statt?
Naja, und dann war es ja so, bleiben wir bei der einen Rakete, die den meisten was sagt, V2 oder A4, die entwickelt wurde in Deutschland. Die erste, sag ich mal, wirkliche Rakete, die auch im Weltraum vorgedrungen ist, die ja in Deutschland keine militärischen Erfolge mehr erzielen konnte, die ja aber dann von den Amerikanern und von den Russen weiterentwickelt wurden und für beide die Grundlage ihrer Raumfahrttechnik und und Technologie waren. So, die hatten sie von Deutschland. Die Amerikaner haben aber auch die Idee der Raketenschienenfahrzeuge von Deutschland übernommen. Und zwar bis 1958. Im Jahre 1958 fand der letzte 4.120 Testfahrten statt auf Schienen. Mhm. Und zwar wollte man damit die Belastbarkeit von Menschen beim Raumflug testen.
Ja, wie sie das vertragen, die Schnelligkeit, die Geschwindigkeit.
Man hat also auf diese raketengetriebenen Schienenfahrzeuge Personen draufgesetzt und hat anhand deren Verhalten, hat die mit Messgeräten ausgestattet und versucht zu testen, wie stark der Mensch denn beim Raumfahrt belastet werden kann. Das muss man sich mal vorstellen, wäre ja alles heute undenkbar
ja,
irgendwo.
Das stimmt.
Na gut, wir wissen heute auch nicht alles, was läuft.
Ja,
und auch das ist damals alles im Geheimen abgelaufen. Ne? Und wir haben es ja auch erst heute mehr oder weniger alles erfahren. Ja, 4.120 Testunternehmen, bevor das eingestellt wurde. Bei dem letzten Testunternehmen wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 1.550 km/h erzielt. Und auf das Schienenfahrzeug war dann eine männliche Person angebunden. Es ist dabei angeblich niemand ums Leben gekommen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mhm. Aber man hat halt dadurch, wie schon gesagt, die Belastung der Kosmonauten dann
oder
halt
Astronauten
ja versucht zu schicken.
Und das Ganze geht ja auf den Raketenschienenwagen zurück.
Das der geht auf die auf, Deutschen zurück.
Von 1928.
Ja.
Ja, man sich das überlegt, wie lange
40
doch,
Jahre ja. später, wie gesagt, wurden dann derartige Versuche immer noch durchgeführt.
Ja.
Ja, es war die sicherste Variante. Man hat ja oftmals mit Raketenwagen, diese getestet und dergleichen. Aber da gab es überall Grenzen. Ne? Die waren dann nicht mehr lenkbar, es gab keine Strecken dafür. Und auf Schienen war halt noch die sicherste Variante, denn das Fahrzeug auch auf der Bahn zu halten.
Ja. Ja,
und trotzdem hohe Geschwindigkeiten zu erzielen. Wir haben ja heute auch Züge, die 500
ja.
und darüber Stundenkilometer fahren können. Aber wie gesagt, dieser letzte Test hatte 1.550 km/h. Hm. Das war nun doch noch eine andere Dimension, ja. Und insbesondere war für die Tester damals auch immer interessant halt das Verhalten der Menschen bei der Beschleunigung und dann am Ende wieder beim Abbremsen.
Eben, und die sollten ja auch nach oben geschossen werden und sollten wieder runterkommen und berichten, ja.
In dieser Zeit, 58, waren ja bei den Amerikanern wie auch bei den Russen die Raketen schon so weit entwickelt, die Weiterentwicklungen der V2, dass sie hätten, wie gesagt, in das All vorstoßen können.
Mhm.
Nur man hat sich halt nicht getraut, das sind ja auch alles wahnsinnige Investitionen, weil man nicht gewusst hat, wie wirken diese Belastungen auf das Personal, auf die Astronauten, Kosmonauten. Mhm. Und so hat man halt über Jahre hinweg das auf diese Art und Weise getestet. Schon erstaunlich.
Ja, es ist erstaunlich.
Und ich möchte nicht wissen, was es auch heutzutage noch für alle möglichen Tests gibt. Ne? Das fängt mit, irgendwelchen chemischen Waffen an und. Wo Freiwillige irgendwie benutzt werden.
Ah, jetzt hörte ich gerade, oder saß im Fernsehen, mit der alten Raketentechnik kamen so Probleme, die da noch. Weil nur noch wenige die Technik kennen und so hat man dann Probleme mit der alten Raketen- und Satellitentechnik im Weltall.
Sagen wir mal, das Wenigste, weil es halt nicht so riesig groß ist, wird uns irgendwie wirklich am Ende gefährden, weil das meiste verglüht, wenn es in der Atmosphäre dann irgendwann eintritt.
Naja, und keiner beherrscht mehr so richtig die alte Technik.
Nee.
Das ist wohl auch das Problem. Und hoffen, dass das noch die Forscher noch ein paar Jahre mitmachen und Ratschläge geben können, was bei welcher Situation eintreten könnte, was die anderen nicht wissen.
Bei uns hier in der DDR war es ja so, dass einige Raketenforscher dann zwangsdeportiert wurden in die Sowjetunion, nachdem ja zuvor 1945, 46 in Nordhausen die V2 Aggregat 4 weitergebaut wurde. Mhm. Und da das ja unter das Kriegswaffengesetz fallen, diese Raketen und das Potsdamer Abkommen das verboten hat, hat man ja dann zwangsweise, um nicht gegen das Abkommen zu verstoßen, die Entwicklungen nach in die Sowjetunion verlegt. Ja. Und irgendwann 57 oder 58 war man denn so weit, dass man die deutschen Spezialisten nicht mehr gebraucht hat. Nicht 47, 48, sowas. Man hat die aber nicht weggelassen. Man hat sie jetzt zusammen mit ihren Familien deportiert und wollte damit halt erreichen, dass sie weiter Know-how verlieren. Dass sie nicht in der Materie drinnen bleiben, sie haben ja weiterentwickelt und, sondern dass sie dieses Know-how wieder, sag ich mal, zum Teil verlieren, ja, und nicht auf dem aktuellen Stand der Technik sind, dabei waren wir ja gerade, ne? Und dann vielleicht nach Deutschland zurückkehren und dann gleich anschließend zum Klassenverband in die USA gehen oder sowas. Und so hat man sie teilweise 6 bis 7 Jahre noch in der Sowjetunion abgeschirmt gehalten, sag ich mal.
Aber das hat man ja schon immer gerne gemacht. Also ja, wenn jemand irgendwas entwickelt hat, dass der andere das nicht erfährt. Früher hat man sie vielleicht einen dunklen Turm gesperrt.
Auch nicht ändern. Und wer an solchen, sage ich mal, Technologien arbeitet, der lebt immer oder hat immer ein gewisses Risiko diesbezüglich.
Gut, schließen wir das Kapitel hier an der Stelle ab.
Kurz noch ein Wintersport mal zwischendurch.
Ja, Wintersport, genau. Und wie sieht's aus im Harz?
Ja, ich habe ja lange überlegt in den letzten Tagen, ob wir überhaupt was darüber bringen können oder nicht. Denn zwischen den Feiertagen haben wir ja alles selber erlebt.
Ja.
Ne? War es ja eher frühlingshaft, als dass man noch irgendwo einen Winter erwarten konnte. Bei uns haben schon die Tulpenbäume angefangen zu blühen, ja, und alles dergleichen. Ne? Aber nun sieht es doch so aus, als wenn wir doch noch ein bisschen Wintersport eventuell treiben können. Im Moment ist zwar nur auf dem Torfhaus oben, die Rodelstrecke benutzbar, ja, als einzigstes im gesamten Harz. Ja. Ist also nicht unbedingt zu empfehlen, da hinzufahren. Da werden wohl Menschen ohne Ende sein. Ja. Aber man ist im Moment dabei, sämtliche Pisten und sowohl die Langlaufpisten wie auch die Abfahrtspisten herzurichten.
Ja.
Seit 2. Januar findet also eine künstliche Beschneiung dieser Pisten statt, dort wo es die gibt, wie beispielsweise auf dem Wurmberg in Braunlage, dieses neue Skicenter dort. Da müssen ja auch die entsprechenden, Temperaturen vorherrschen.
Ja, sonst taut es ja gleich wieder weg.
Ja.
Ja, oder man muss es so viel kühlen.
Man muss es so drastisch sagen, bis Silvester im Grunde genommen lag im gesamten Harz überhaupt kein Schnee. Und das ist jetzt auch noch nicht viel anders. Das bisschen, so wie es bei uns auch jetzt gestern und heute gefallen ist, so zwischen 3 und 10 Zentimeter, mehr ist nicht. Und bei 3 Zentimeter ist auch noch nicht viel zu machen.
Na gut, oftmals ist ja im Februar immer noch so eine kalte Zeit, gerade so Mitte Februar.
Ja, also das kann alles noch kommen, man macht uns nichts vor. Ne? Ich sage mal, kann doch durchaus 4 Wochen richtig harter Winter werden mit viel Schnee. Also das wissen wir alle nicht.
Das gleicht sich ja immer irgendwo aus im Laufe des Jahres.
Aber wir haben mal wieder gesehen daran, dass auch diese riesigen Investitionen mit Beschneiungsanlagen und man will ja jetzt noch eine große neue bauen in Schirke, auch nicht wirklich was nützen.
Wenn es
ein warmes Wetter
ist,
dann nützt das auch nichts. Das ist eigentlich also nur eine Alternative, wenn zwar Winterwetter herrscht, von Temperaturen her, es jedoch keinen Schnee gibt, dass man das damit ausgleichen kann. Aber ansonsten nützt es auch nichts. Und wenn, wie gesagt, das Klima weiter erwärmt wird, dann nützt noch diese Investition nichts.
Ja. Aber es gab schon immer Zeiten, wo es kälter war und wieder wärmer war. Das ist ja nun nichts ganz Neues.
Nein, überhaupt nichts Neues. Ja. Wir wissen ja, viele haben das vielleicht ja auch gehört, kurz vor Neujahr mit dieser Strömung in der Arktis. ne, wo ja Temperaturen geherrscht haben sollen, die teilweise 40 bis 50 Grad höher sind als zur Jahreszeit üblich, wo teilweise 10 und 15 Grad plus für zwei Tage herrscht haben sollen. Und niemand hat eine wirkliche Erklärung, wie das zustande gekommen ist. Ne? Da wird dann immer der El Niño-Effekt hier, also die Strömungen, die Wasserströmungen vor westamerikanischen Kontinent herangezogen, die sich da aufgewärmt haben. Aber warum die sich nur alle paar Jahre aufwärmen und nicht jedes Jahr, wir haben keine Erklärung dazu.
Ja,
und darum sollte man
so
sich
viel
teilweise mit dem einen oder anderen, bin ich zumindest der Meinung, mit der einen oder anderen Begründung für die Klimaerwärmung ein bisschen zurückhalten. Ja. Klar haben wir sicherlich auch einen gewissen Anteil dran, aber auch ohne uns gibt es Klimaveränderungen. Die gab es zu allen Zeiten und die wird es zu allen Zeiten geben. Und wir haben keine wirkliche Ahnung, wie sie zustande kommen.
Ich habe gestern gerade eine Geschichte von Peter Hebel vorgelesen. Er hatte sich damit befasst, mit dem Klima zu seiner Zeit. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Jahrhundert das war, habe ich jetzt vergessen. Da hat er auch nur geschrieben, also da aßen die Menschen im Januar Erdbeeren und hatten Blumen sich angesteckt, ja.
Ich habe ja viel damit zu tun gehabt in den vergangenen Jahren mit den ganzen Chroniken von insbesondere von Klöstern hier in Mitte- und Norddeutschland.
Ja.
Und die Mönche haben ja ziemlich akribisch vieles immer notiert, insbesondere was auch so Wetter, Kapriolen betrifft und alles dergleichen, also besondere Ereignisse. Und da ist halt nicht ein wirklicher Trend für
es
mich.
Es geht
der
praktisch
sich
immer mal auf und ab und mal, das ist ein paar Jahre,
es gab im
200
Mittelalter
Jahre gleich
sehr, sehr,
oder so.
Sehr schlechte, sehr kalte Zeiten, es gab auch wieder sehr warme Zeiten.
Ja.
Ne? Es gab Winter, die von die 3-4 Monate gedauert haben. Es gab Winter, die bis Ende Mai starken Frost gebracht haben und im November begonnen haben, ne? Also fast sechs Monate hinweg durch. Ne?
Und da hat keiner
von Abgasen.
Es gab
auch wieder riesige Trockenheiten und überhaupt keinen Schnee und warme Winter. Also
ja, und da hat man noch nicht das Problem mit den Autos und den Abgasen und vielleicht eher mit der Kohle, die immer das, was verheizt wurde. Das hatte man eigentlich auch noch nicht. Und ganz so viele Leute haben ja auch noch nicht gelebt.
Wir hatten ja da auch schon drüber gesprochen.
Ja, ja.
Es haben ja auch viele schwere Naturkatastrophen da teilweise Einfluss drauf gehabt. Vulkanausbrüche, Meteoriteneinschläge und alles sowas, die teilweise ja, wie das, was wir schon behandelt haben, vor 200 Jahren, 1815, 16, Vulkanausbruch in Indonesien, die dann halt die Nachwirkungen jahrelang das Wetter und das Klima verändert haben.
Ja. Ja, man fühlt, wiegt sich ja noch immer wieder in Sicherheit. Aber man sieht ja auch vor einigen Tagen wieder, immer wieder gibt es Erdbeben und dies und das.
Ja.
Ja, das ist, die Erde lebt, die Erde bebt, ja.
Wir können glücklich sein, dass wir in einem der sichersten Gebiete, sag ich mal, weltweit leben.
Ja.
Na gut, wir haben Jahreszeiten, ne, wir haben Winter, wir haben Sommer, haben nicht immer nur schönes Wetter, aber dafür doch verhältnismäßig große Sicherheit. Ja.
Ja.
Überschwemmungen, sage ich mal, ohne das kleinreden zu wollen, so wie mit der Elbe vor Jahren. Ne. Aber es hält sich doch immer noch in Grenzen.
Ja.
Ja. Gegenüber irgendwelchen gewaltigen Erdrutschen und in Gebirgen, in anderen Ländern, was es da alles so gibt.
Ja. Warten wir das Wetter ab und mal sehen. Vielleicht kannst du in den nächsten Monaten doch die Pisten empfehlen. Wer weiß.
Ja, das ist nicht auszuschließen. Nee, das war für Februar nochmal richtig schönes Winterwetter haben.
Eben.
So.
Sind ja auch Winterferien.
Ja.
Ja, also jetzt habe ich hier zwei Namen stehen. Von den beiden Herren habe ich noch nie was gehört. Und zwar August E. und Adolf E. E-Y geschrieben.
Ja.
Ja.
Ja, das ist ein doch sehr seltener Name für uns.
Schön kurz.
Ja, aber im Oberharz, insbesondere in Clausthal-Zellerfeld, ist das halt eine ganze Familiendynastie gewesen, die sogenannten A's. Die gibt es, glaube ich, dort heute noch. Und da sind einige sehr Prominente aus hervorgegangen, insbesondere der 1810 geborene August A. Und man geht davon aus, dass er im Januar geboren ist. Aber Es ist weder sein Geburtsdatum noch sein Sterbedatum überliefert. Es ist nur überliefert, dass August E. 1810 in Clausthal geboren wurde und 1870 dort auch verstorben ist. Ja, warum wir über ihn sprechen? August E. war also im weitesten Sinne ein Lehrer und hat sich sehr mit Volkskunde und Heimatkunde beschäftigt. Und war der Erste, der einen wirklich brauchbaren und auch überlieferten Harzführer geschrieben hat. Aha. Der auch in zahlreichen Auflagen gedruckt wurde. Sein Harzführer, Harzbuch oder Geleitsmann durch den Harz wurde also in zahlreichen Auflagen gedruckt. Und wie das damals so schön üblich war, haben sich da noch Leute richtig viel Mühe gegeben und haben viele Stiche und Zeichnungen eingefügt. Fotografie war ja noch nicht so. Mhm. Die war gerade irgendwo entdeckt worden oder erfunden worden. Um 1855 ist dieser erste Harzführer gedruckt worden. Und war dann auch ein beliebtes Buch für den kurze Zeit später Einsetzenden vom Verkehr, wie man das früher so schön genannt hat.
Ja, gab es auch die Burschenschaften, die Studenten, die liefen auch immer durch den Harz.
Na gut, gab ja schon immer
ja, Goethe aber und so,
all diese, aber ich sage mal allgemein.
Wo man immer was ab und an mal von liest.
Der normalsterbliche Bürger ist ja vor Ende des 19. Jahrhunderts nicht in Urlaub gefahren. Ja, er ist höchstens mal irgendwo auf Entdeckerreise oder Bildungsreise gegangen oder irgend sowas, aber Urlaub in diesem Sinne ist ja erst, sag ich mal so, ab 1870, 1880 wirklich aufgekommen. Ja, und da war, wie gesagt, August E. sein Harzbuch, sein Harzführer, dort damals ein doch sehr beliebtes Buch, um den Harz zu erkunden.
Und sind auch noch einige alte Exemplare erhalten, liegen in irgendwelchen Museen.
Ich habe beispielsweise ja auch eins.
Ah ja.
Ich glaube sogar zwei. Eins habe ich neu binden lassen. Hm? Die sind ziemlich kompakt und dick. Ne? War ziemlich zerfallen. Ja, die haben, wie solche alte Bücher allgemein üblich heutzutage, doch schon einen ganz schönen Wert bekommen. Ich weiß nicht, teilweise werden ja auch immer Reprints aufgelegt. Ob es sowas davon gibt, kann ich jetzt nicht sagen. Also früher gab es die öfters, also im letzten Jahrhundert noch. Aber ob man das momentan noch macht, ich sage mal, diese Dinge verkaufen sich denn doch immer nicht so recht gut.
Und er hat auch Sagen gesammelt, ja, Märchen.
Er hat eine ganze Menge an Büchern geschrieben. Ja. Ja. Sagen auch, habe ich auch drauf zurückgegriffen in meinen Sagenbüchern, was im Moment so ein bisschen ins Stocken geraten ist. Ja, und sein Sohn ist auch ein bisschen strittig, sag ich mal. Aber ich gehe nach all dem, was ich recherchiert habe, davon aus. Adolf E., auch im Januar geboren, am 18. Januar 1944 in Clausthal-Zellerfeld, war auch Lehrer und Professor, insbesondere in Göttingen an der Universität. Ja, er ist so ein bisschen in die Fußtapfen seines Vaters getreten und hat auch, sag ich mal, heimatkundliche Werke verfasst. Kein Harzreiseführer in dem Sinne, da gab es ja den schon von seinem Vater, aber er hat halt auch Geschichten geschrieben über den Harz, Prosa und dergleichen und ist damals zu seiner Zeit damit auch recht bekannt geworden. Ja, mehr gibt es
eigentlich nicht zu sagen. Aber ich meine, wenn man das schon immer wieder fortfährt und aktualisiert und sich immer mit der Heimatgeschichte beschäftigt, da haben die beiden schon allerhand geleistet.
Ja, oftmals ist es ja so, man greift ja auf Vorhandenes zurück. Das machen ja auch die meisten Autoren. Geht ja auch gar nicht anders. Ich sage mal, ist zwar hier und da bekommt man immer Kritik, so wie ich mit meinen Büchern beispielsweise, aber ich schreibe ja keine wissenschaftlichen Arbeiten und es ist teilweise auch gar nicht mehr möglich. Vieles, was dort an Material noch vor 100, 200, 300 Jahren vorliegt, existiert ja heute gar nicht mehr. Ja. Wir müssen es also so glauben.
Oder liegt in irgendeinen Archiven wo schon ewig keiner reingeguckt hat.
Machen wir uns nichts vor, angefangen vom 30-jährigen Krieg, wo wahnsinnig viel, gerade hier bei uns in der Region, an Chroniken und an Aufzeichnungen verloren gegangen sind. Es ist ähnlich im Zweiten Weltkrieg gewesen, ne?
Ja, klar.
Und auch im Ersten. Diese ganzen Kriege und auch schlechten Zeiten, die haben natürlich dazu geführt, dass vieles vernichtet wurde oder auch ganz einfach nicht erhalten werden konnte. Und von daher müssen wir ganz einfach das eine oder andere so glauben.
Ja, und ehe es weitergeht, noch einmal Musik mit Natalie Cole. Und jetzt über die Wallanlage.
Der Kapellenfleck, meinst du?
Ja, genau.
Den Kapellenfleck am Kaiserweg. Sag ich mal, 3 Kilometer von Braunlage bzw. Hohe Geis entfernt. Ja, über den Kaiserweg hatten wir auch schon öfters gesprochen. Ja. Ne? Ist ja eine gängige Route gewesen für eine Harzquerung. Gab es ja mehrere solche Harzquerungen mit den unterschiedlichsten Namen. Da streitet man sich auch über das Alter, wie alt die sind. Sie werden ständig älter, weil man erkennt ständig, dass eine Harzquerung und die Nutzung des Harzes doch schon wesentlich früher eingesetzt hat, als man noch vor 30, 40 Jahren angenommen hat. Damals war ja dann immer noch so die Rede, unter Otto dem Ersten wurde in Rammelsberg ja dann das erste Bergwerk eröffnet, also hat der Bergbau eingesetzt. Heute weiß man ja, dass selbst in der Jungsteinzeit schon Menschen oben im Harz unterwegs waren und so in die liegende Metalle gesucht haben, also reine, um daraus dann etwas zu fertigen.
Ja, da wurde eben nur noch nicht so viel aufgeschrieben oder gar nichts.
Gar nichts. Man kann sich da halt immer nur dann auf archäologische Befunde ausrichten. Und das ist halt teilweise sehr schwer und teilweise sind auch immer wieder Korrekturen erforderlich. Und dort oben ist also so eine alte Wallanlage mit einer Ruine von einer alten Kirche oder besser gesagt einer Kapelle. Und ja, da gab es viele, viele unterschiedliche Bewertungen im Laufe der Zeit schon zu. Und vor einigen Jahren hat ein guter Bekannter von mir, den wir ja auch schon hier in der Sendung hatten, Dr. Lothar Klappauf, Montanarchäologe aus Goslar, mal mit Studenten zusammen dort eine Grabung durchgeführt und das sind eigentlich, sage ich mal, die neuesten Ergebnisse und Erkenntnisse zu dieser Kapelle. Also in der Regel kann man sagen, das waren immer befestigte Kapellen. Zum einen wurden sie also angelegt, um entsprechend zu beten. Also logischerweise erst ab dem Zeitpunkt, nachdem der Harz christianisiert wurde von Karl dem Großen, also ab 800 plus. Mhm. Aber zu dieser Zeit werden die ersten dann wohl auch schon angelegt worden sein. Hier schätzt man es auch so, ohne es wirklich bis heute exakt nachweisen zu können. Ja, und dann wurden diese Kapellen, wovon es mehrere gab, natürlich auch dann mit einem Wall und einer Mauer umgeben und geschützt. Die sollten also nicht nur zum Beten dienen, sondern sie dienten auch gleichzeitig dazu, um den Reisenden dann nachts oder auch bei Extremwetter oder sowas Schutz zu bieten, aber besonders nachts auch und dann vor Angriffen von irgendwelchen Räubern oder Feinden geschützt zu sein, waren die dann mit Wallgraben und teilweise auch Mauern umgeben. Und so ist das auch bei diesem sogenannten Kapellenfleck, wo sich zahlreiche Sagen drum ranken. Ist also mal interessant, wer sich dort oben mal zum Wandern bewegt, diesen Kapellenfleck, der ist von Braunlage her und von Hohe Geis her auch gut ausgeschildert, mal entsprechend zu besuchen. Ja, es ist also die älteste noch erhaltene Kirche oder der älteste erhaltene Steinbau dort im Oberharz. Ob zuvor vielleicht schon
kann ja sein, dass es aus einer Holzanlage entstanden ist.
Worden sind, ist nicht einzuschätzen heute. Ist anzunehmen, im Harz gab es ja sowieso auch in späteren Zeiten noch oft Holzkirchen, weil es halt erheblich einfacher war, auf diesen Baustoff zurückzugreifen, als irgendwohin Steine als Baumaterial zu transportieren. Mhm. Transport war ja zu allen Zeiten in dieser Richtung ein erhebliches Problem. Ja, es ist also eine sehr kleine Anlage oder eine sehr kleine Kapelle, die knapp 20 Meter lang ist nur, ne, und ja, so etwa 5 Meter breit und dann umwallt, wahrscheinlich mit Toren versehen, ne, dann nachts Schutz gegeben hat.
Ja. Ja, interessantes Kleinod.
Ja.
Ja, eigentlich sollte an dieser Stelle noch ein Beitrag über den Maler, Bühnenbildner, Regisseur, Schriftsteller und Fotografen Einar Schlef zu hören sein. Aber wir haben festgestellt, wir haben uns doch ein wenig verplauscht und die Sendezeit würde nicht reichen, um alles über diesen bekannten Maler, Bühnenbildner und Schriftsteller zu sagen, der im Januar in Sangerhausen geboren wurde. Nur so viel noch an dieser Stelle, wer sich für das Leben von Einar Schlef interessiert, der ist in Sangerhausen an der richtigen Adresse, denn in dem dortigen Museum findet eine Dauerausstellung über den Künstler statt und es gibt auch einen Verein, der sich mit seinem Werk befasst.
Nächstes Thema werden wir noch ein bisschen offen lassen.
Ja.
In dem Sinne, abwarten, ob noch Winter kommt oder nicht. Lassen Sie sich also beim nächsten Mal überraschen.
Ja, Überraschung ist immer gut, wenn man alles vorher schon weiß. Ist auch nicht das Wahre. Ja, wir verabschieden uns ganz herzlich. Schnee, Flocken vor dem Fenster. Heute hier sehen wir aus unserem Studio in Aschersleben.
Eis auf der Straße, also vorsichtig fahren.
Ja, vorsichtig fahren, besonders die Kurven und so. Und nicht mit Schwung überholen. Ja. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns natürlich wieder, wenn Sie wieder einschalten zum nächsten Herzlichen im Februar. Und zu erreichen bist du wieder unter
der üblichen Mailadresse, genau. Unter www.harzurlaub.de.
Genau.
Ja.
Ja, also bis zum Februar, alles Gute und tschüss, sagen Constanze Holthoff und
Bernd Sternahl.